Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Widerstand gegen Sparübungen bei der Bildung. Baselbieter Lehrer gehen auf die Barrikaden. Dissonanzen zwischen den Uniträgerkantonen. Am DIS Akademikus von der Uni Basel ist davon nichts zu spüren gewesen. Und bei den Spielern beliebt, auf dem Platz erfolgreich, der noch provisorische FCB-Trainer Heiko Vogel ist unser Wochengast. Das Wetter, morgen ist mit Hochnebel nur zum Teil sonnig. Am Mikrofon Hans-Rudi Schär. Lehrer, die demonstrieren, das ist ein Bild, das man in Baselbiet nicht kennt. Das Sparpaket der Regierung hat jetzt aber in verschiedenen Gemeinden Lehrpersonen auf die Strasse getrieben. Grund der Sparmassnahmen von 180 Millionen Franken sind die Schulen stark betroffen. Der Patrick Künzli war beim Lehrerprotest zu Muttens dabei.
Kein Respekt für unsere Arbeit!
So tönt es heute Mittag auf dem Pausenplatz von der Sekundarschule Gründe zu Muttens. Die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler demonstrieren gegen die geplanten Sparmassnahmen in der Baselbieter Schule. Eine der Sekundarlehrerinnen, die demonstrieren, ist Aline Löw.
Mit Lärm und mit Plakat sieht auch die Bevölkerung, dass so etwas nicht in Ordnung ist. Ich habe in vielen Gesprächen gemerkt, dass die Leute gar nicht wissen, was alles in diesem Entlastungspaket drin ist. Und es soll auch zur Aufklärung dienen.
Mit dem Sparpaket oder Entlastungspaket, wie es offiziell heisst, will die Baselbieter Regierung im Bildungsbereich sparen. Drei Beispiele. In der Sekundarschule werden Stellen abgebaut. Die Fachlehrer in der 6 sollen eine Stunde länger arbeiten. Und generell wird es enger in den Klassenzimmern, weil es nämlich künftig mehr Schüler in den einzelnen Klassen hat. Für den Muttenzer Primarlehrer und Gewerkschafter Thomas Wilde, der die Demonstration mitorganisiert hat, gehen die Sparmassnahmen deutlich zu weit.
Es wird immer mehr verlangt von der Lehrerschaft. Die Ansprüche an die Lehrerschaft steigen, an die Schule steigt. Das ist auch berechtigt zum Teil, aber dann müssen wir die Ressourcen haben für das. Und dort stimmt das Gleichgewicht einfach nicht mehr. Und darum ist die Wut nicht eine Wut, wo sich manifestiert in zivilem Ungehorsam, sondern wo man einfach sagt, man muss starke Zeichen setzen und das heute ist eins davon.
Hässig auf die Regierung ist nicht nur der Thomas Wilde, sondern auch ein Haufen von seinen Berufskollegen. Auf jeden Fall kommt dieser Eindruck heute zu Muttens auf. Zuerst demonstrieren die Lehrerinnen und Lehrer in ihren eigenen Schulhäusern, dann ziehen sie ins Dorfzentrum, in ihrer Mittagspause übrigens und nicht während der Schulzeit. Und so treffen sich am Schluss etwa 300 Leute auf dem Dorfplatz zu einer Schlusskundgebung. Für eine Gemeinde wie Muttens eine grosse Demonstration. Und zwar, weil da nicht nur die Lehrer demonstrieren, sondern zum Beispiel Eltern, die sich um die Ausbildung von ihren Kindern Sorgen machen. Oder der Gymschüler Adil Koller. Er ist extra von Münchenstein in die Nachbargemeinde Muttens gekommen, um Unterschriften zu sammeln für eine Petition gegen die Sparmassnahmen bei den Schulen.
Die Schule besteht ja neben den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Lehrern auch aus den Eltern, aus all denen. Und es betrifft uns alle gleichzeitig und darum ist klar, dass es Solidarisierung gibt.
Freude an dieser kämpferischen Stimmung zu Muttens hat der Christoph Strauma, der Präsident vom Lehrerinnen- und Lehrerverein Basel-Land. Er ist zu Muttens als Zaungast dabei.
Es ist eine breite Front, die jetzt auf verschiedenen Seiten, nicht nur von Lehrerseiten, zeigt, dass das Sparpaket so nicht umgesetzt werden kann. Es wäre ein riesiger Abbau an Bildungsqualität im Baselbiet und das kann auch nicht das Interesse sein für die Gesamtbevölkerung.
Eins ist darum logisch. Die Demonstration von heute ist erst der Anfang. Nochmal der Muttenzer Primarlehrer Thomas Wilde.
Das nächste Datum steht ja fest, das ist der 1. Dezember, werden wir das Liestl vor dem Landratssaal sein und dann der 14. Dezember wieder. Also es wird klar zeigt, dass wir weiterhin bereit sind, auf die Strasse zu gehen.
Lehrer, die demonstrieren, an das Bild muss man sich im Baselbiet in nächster Zeit allweil ein Stück weit gewöhnen.
Der Basler Pharmakonzern Roche hat heute am Konzernsitz in Basel ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eingeweiht. Die Roche hat den Neubau von Herzog und de Meuron 2008 in Angriff genommen und rund 250 Millionen Franken rein investiert. Die rund 100 hochqualifizierten Mitarbeitenden im neuen Zentrum sind bis jetzt auf verschiedene Gebäude verteilt gewesen. Sie entwickeln neue Methoden, wie man Wirkstoff zu Tabletten oder Lösungen verarbeiten kann, sogenannte Darreifungsformen. Die Initiative, die fordert, dass das Basler Kasernenareal zum Rhein aufgehen soll, ist rechtlich zulässig und kommt jetzt vor den grossen Rat. Die Initiative fordert zwar nicht, dass der ganze Kopfbau der Kasernen abgerissen wird, aber sie verlangt eine grosszügigere Öffnung zum Rhein als der Durchgang, den die Basler Regierung vorgesehen hat. In Münchenstein hat die Basler bei der Polizei einen Autofahrer verwischt, der innerorts mit massiv übersetzter Geschwindigkeit unterwegs war, nämlich 91 Stundenkilometer. Das hat ja auch noch ausserorts für einen satten Bus gelenkt. Auf den Fahrer wartet jetzt ein Strafverfahren. Auch dieses Jahr hat sich die Uni an ihrem traditionellen Dies Academicus selber gefeiert. In einem Jahr, wo die beiden Trägerkantone Basel-Stadt und Basel-Land wegen Geld streiten. Basel-Land will, dass der Stadtkanton in Zukunft mehr zahlt, weil es ihm finanziell besser geht. Der Roland Schnetz ist an Dies, um zu schauen, ob der Stadt die Festfreude trübt.
Feststimmung im Stadtcasino. Über 500 geladene Gäste aus Politik, Bildung und Wirtschaft stoßen miteinander an zu einem guten Essen. Nichts weist auf Dissonanzen zwischen den beiden Geldgebern für die Uni Basel hin. Für den Rektor der Uni Basel, der Antonio Loprieno, sind die Dissonanzen eine Frage der Politik.
Diese Stimmung, auf die Sie hinweisen und die wahrscheinlich im Sinne der politischen Debatte durchaus da ist, die hat sich bisher auf die Universität überhaupt nicht niedergeschlagen. In der Universität besteht eine totale Parität und als solche werden auch beide Trägerkantone von uns angesehen.
Der Aufschrei in der Stadt Basel ist bei vielen Politikern aus den verschiedensten Lagern laut gewesen. Am Dies Academicus hat als offizielle Gastrednerin einzig Anita Fetz viel auf den Nachbarn geschossen und auf den Forschungsstandort Nordwestschweiz hingewiesen, wo auch Bundesgelder verlieren könnte. Das ist aber auch alles gesehen. Das Thema Nachbarschaft ist dann höchstens noch zwischen den einzelnen Gängen vom Menü an den Tisch verhandelt worden. Zum Beispiel beim Peter Schmid, einem Altregierungsrat, der mitverantwortlich ist, als auch Basel-Land Trägerkanton der Uni geworden ist. Er sorgt sich um die Zukunft des Kantons Basel-Land.
Es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass das eine Bewegung ist, die ziemlich im Gegensatz steht zu dem, was ich über Jahre hinweg mit vielen anderen ähnlich und Gleichgesinnten habe probiert zu erreichen. Und ich will einfach immer noch die Hoffnung nicht aufgeben, dass mein Herkunftskanton Basel-Land wieder zur partnerschaftlichen Vernunft und zu einer partnerschaftlichen Vorwärtsstrategie wird finden.
Auch ein gespanntes Verhältnis nimmt Karl Willimann wahr, der Präsident der Landrätlichen Bildungskommission. Die Festlaune ist ihm aber nicht vergangen.
Ja, also ich habe mich gefreut auf den Anlass, wie immer, muss ich sagen. Ich denke, die Verhandlungen mit Basel-Stadt und der Universität, die werden noch folgen. Wegen dem kann man gleich freundlich miteinander reden. Man muss sachlich all das Zeug analysieren, oder?
Das heisst, sie werden festen wie immer.
Jawohl, ja. Geniessen, oder?
Auch der Regierungspräsident vom Kanton Basel-Land, der Peter Zwick, hat sich auf den Anlass gefreut. Diskussionen, ob politisch geführt werden, sei das eine, das andere dann das Feste miteinander.
Das hat mich überhaupt nicht belastet, weil wir mit unseren Kollegen von Basel-Stadt vor einer Woche die Sache erklärt haben, was ein Entlastungspaket ist und was das auch bedeutet, wenn man über Verträge reden. Es kann auch sein, dass die Verträge anschauen miteinander. Ich sage jetzt bewusst miteinander, auch eine Verbesserung kann sein von beiden Seiten.
Auf Basel-Seite glaubt der Vorsteher vom Präsidialdepartement, der Guy Morin, gar nicht daran, dass der Staatsvertrag noch einmal verhandelt wird. Wegen dem ist er in bester Festlaune.
Der Vertrag ist intensivst verhandelt worden, ist von beiden Bevölkerungen angenommen worden, auch in einer Abstimmung. Also nein, die Universität wird weitere 500 Jahre jetzt als Universität bei der Basel bestehen.
Nach der wissenschaftlichen Rede über Träume am Morgen ist der Antonio Loprieno dann am Schluss von der Tischrede doch noch ernst geworden. In den letzten Sätzen ist er dann zurück in die Realpolitik gekommen.
Das einzige Ernsthafte in dieser Tischrede, weil die Universität Basel in den zwei Trägerkantonen von zwei grandiosen Schirmherren gefördert, verteidigt und geschützt wird. Es sind dies unsere zwei Regierungsräte, Eimann und Wüthrich, deren Bekenntnis zu unserer Universität uns ein sicherer Hafen auch in schwierigen Zeiten bedeutet. Das jährliche Fest der Universität ist auch Ihr Fest.
Regionaljournal Basel auf DRS 1. Es ist 19 Minuten vor 6. Wir kommen zu unserem Wochengast. Am FC Basel läuft es im Moment rund. In der Meisterschaft hat er sich nach einem mäßigen Start an die Spitzenführer geschafft und vor allem nach dem Auswärtssieg am Dienstag beim rumänischen Meister Galați kommt sie jetzt am 7. Dezember im St. Jakob Park zu einem Showdown um einen zweiten Gruppenplatz gegen keinen geringeren als Manchester United. Und all das anderthalb Monate, nachdem der Trainer Thorsten Fink sozusagen über Nacht zum Hamburger Sportverein gewechselt und, so hat man damals das Gefühl gehabt, der FCB in einem wichtigen Moment hängen gelassen hat. Seitdem ist interimsmässig der 36-jährige Heiko Vogel Cheftrainer. Und, was damals wohl kaum überdenkt hat, in der nationalen Meisterschaft stolz der FCB besser da als vor 6 Wochen und in der Champions League hat er sein Schicksal immer noch in der eigenen Hand. Ich habe Heiko Vogel über den Mittag in der Hattrick-Bar getroffen und von ihm wissen, ob er sich das so ausgemalt hat, als er die Aufgabe übernommen hat.
Also vor 1,5 Monaten, das heisst 6 Wochen, müsste ich lügen, wenn ich Ja sagen würde.
Was waren damals so Ihre Vorstellungen, wo man so gegen Ende des Jahres stehen könnte?
Ja, diesbezüglich habe ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt wenig Gedanken gemacht. Ich habe mir zum Ziel gesetzt oder mir auferlegt, dass ich von Spiel zu Spiel denke. Und das habe ich bis jetzt ganz gut im Griff gehabt.
Die Resultate sprechen für Sie. Schauen wir kurz nochmal auf den Dienstag zurück. Ich denke, Sie können die Frage nicht mehr hören, aber trotzdem, wieso passiert sowas, dass man zittert, wenn man 3:0 führt gegen einen Gegner, der harmlos daherkommt und man wirklich das Gefühl hat, man hat das Spiel im Griff?
Ja, da kommen unterschiedliche Komponenten zusammen. Ich meine, beim zweiten Tor war es einfach ein individueller technischer Fehler. Der kann immer passieren, gar kein Thema. Aber gleich ist es auch sinnbildlich dafür, dass das eben Fußball ist. Fußball ist nicht vorhersehbar in letzter Konsequenz. Und so, das haben wir dann am eigenen Leib erfahren dürfen und müssen.
Man hört das immer wieder, das ist halt Fußball. Aber bei einem Verkehrsunfall sage ich auch nicht, das ist halt Autofahren. Da passiert halt sowas. Da muss doch irgendwie mehr noch mitspielen.
Ja, überall, wo Menschen involviert sind, kann einfach auch in Anführungsstrichen menschliches Versagen einfach eine Rolle für irgendetwas spielen. Aber ich glaube, dass wir vom menschlichen Versagen im Spiel vom Dienstag ganz weit weg sind. Und ich denke, dass wir auch nicht den Fehler machen sollten, jetzt auf diese 2 Gegentore rumzureihen, sondern einfach zu sehen, dass wir ein Spiel gewonnen haben, das durchaus sehr, sehr schwierig war, welches wir sehr, sehr gut begonnen haben, auch bis zur 75. Minute sehr, sehr gut gespielt haben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir haben es gewonnen. Und das ist das Allerwichtigste und deswegen möchte ich eigentlich auch keine Stellungnahme mehr dazu geben, warum wir jetzt 2 Gegentore bekommen haben, sondern ich freue mich, dass wir gewonnen haben und das Kompliment gilt der Mannschaft eben für diesen Sieg.
Das ist klar, letztlich zählt das Resultat und das Resultat ist positiv. Mir ist, und ich denke vielen Zuschauern, in der 81. Minute das Herz stehen geblieben, als Ihr Verteidiger Park diesen Ballverlust hatte. Was haben Sie innerlich gedacht in dem Moment?
Tja, unglücklich. Ich meine, den genauen Wortlaut, was ich gedacht habe, gebe ich jetzt nicht wieder. Aber wie gesagt, wir haben es gewonnen, ein Auswärtsspiel gewonnen in der Champions League. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen und einstufen.
Wie viel Psychologe, in dem Fall vielleicht auch sogar Psychiater, um wieder so einen Spieler dann aufzubauen, muss man als Trainer sein, prophylaktisch und dann auch in der Nachbearbeitung?
Ich glaube, ich muss überhaupt kein Psychologe diesbezüglich sein. Chuho ist sich dessen bewusst, dass das ein technischer Fehler war und das kann immer mal passieren. Es ist ein Unterschied, ob es ein taktischer Fehler gewesen wäre, das wäre weitaus schlimmer gewesen, aber somit braucht er keinen Psychologen. Ich glaube, dass Chuho selbstbewusst genug sein darf und nochmals, wir haben dieses Spiel gewonnen, auch der Chuho hat dieses Spiel gewonnen. Dementsprechend selbstbewusst geht er auch in den nächsten Partien.
Jetzt kommt es also, wie gesagt, zu diesem Finalspiel, in Anführungszeichen, am 7. Dezember. Die Ausgangslage, dass man selber in der Hand hat, dort noch wirklich diesen zweiten Platz zu holen, ist das schon Genugtuung genug? Und das Resultat ist dann letztlich sekundär oder will man es jetzt wirklich wissen?
Das Resultat ist in keinem Spiel, egal ob es ein Freundschaftsspiel ist, ein Trainingsspiel ist oder eben ein Spiel in der Champions League sekundär. Ein Resultat ist immer primär und wir haben uns diese Chance erarbeitet, hier ein Finale gegen Manchester spielen zu dürfen. Und dann wären wir doch, es wäre doch fatal, dann anzunehmen, komm, wir geben uns einfach mit dem Spiel zufrieden. Nein, wir wollen diesen Traum Wirklichkeit werden lassen und die Chance beim Schopf verpacken.
Könnte es die Mannschaft nicht auch lockerer machen, Druck wegnehmen und sagen, toll, was wir erreicht haben, alles andere ist jetzt noch Zugabe?
Nee, weil das überhaupt nicht meinem Charakter entspricht, noch viel weniger dem Charakter der Mannschaft.
Ich möchte noch kurz eine andere Szene ansprechen vom Dienstag. Das war Marco Streller, also der Captain, ein Führungsspieler nach seinem Tor, wie er zu ihnen gerannt hat und damit irgendwie vor der ganzen Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht hat, das ist unser Trainer. Haben Sie es auch so verstanden?
Nein, ich habe es in erster Linie so gesehen, dass er sich unglaublich gefreut hat über sein erstes Tor in der Champions League. Und alles andere sind Spekulationen der Medien. Also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Marco Streller. Er ist mein Kapitän. Damit ist er in der Hierarchie auch was ganz Besonderes. Er ist als Mensch was ganz Besonderes für mich. Und ich genieße es, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Aber von außen hat es zumindest so gewirkt, das drückt einen Rückhalt, den Sie in der Mannschaft haben, aus. Spüren Sie diesen Rückhalt auch als Trainer?
Ich glaube, dass wir ein momentan perfekt harmonierendes Konstrukt sind. Es ist ja, er war der Erste, der kam, und dann kamen alle anderen auch. Und ich glaube, dass es einfach zeigen soll, gemeinsam können wir viele Dinge realisieren, die wir uns vorgenommen haben. Und das ist ein schönes Gefühl.
Aber ich denke, es wäre eher außergewöhnlich, wenn ein Cristiano Ronaldo zu Mourinho rennen würde, ihm um den Hals fallen, oder auch bei Bayern Louis van Gaal. Es hat schon was Spezielles ausgedrückt, was nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Ich habe das nicht so empfunden. Ich glaube einfach, dass das situativ ist, dass die Emotionen nach einem Torjubel vorhanden sind und ausgelebt werden sollen. Und wie das dann, jeder hat da seine Art und Weise zu jubeln. Ich kann mich daran erinnern, dass ein Franck Ribéry auch beim Louis van Gaal um den Hals gesprungen ist, ohne dass da das großartig in den Medien diskutiert wurde.
Denken Sie, dass Sie dadurch, dass Sie jetzt zuerst 2 Jahre Assistenztrainer waren, dass Sie damit einen Schritt näher an der Mannschaft sind, als wenn Sie von außen jetzt als Cheftrainer gekommen wären?
Ja, dem ist definitiv so. Also ich glaube, dass eben diese Beziehung, die jetzige Beziehung Trainer-Mannschaft einfach 2,5 Jahre Vorlaufzeit hatte und uns das allen zugutekommt. Es gab keine menschliche Eingewöhnungsphase. Man hat gewusst, man war ein Stück weit berechenbar. Ich war für die Spieler berechenbar, weil sie gewusst haben, welcher Charakter ich verkörper. Die Spieler sind für mich berechenbar. Ich musste niemanden neu kennenlernen. Das war mit Sicherheit ein ganz entscheidender Faktor, dass wir jetzt so viel Erfolg haben dürfen.
Birgt das auch eine gewisse Gefahr, dass es schwieriger wird, in der notwendigen Situation mehr Distanz wieder zur Mannschaft zu haben?
Nein, wie gesagt, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. In der Rolle des Cheftrainers suche ich mir auch meine Momente, wo ich Distanz vorlebe. Auf der anderen Seite bekomme ich auch mit, dass Spieler sich auch Grenzen setzen. Also somit ist es so eine naturgegebene Distanz, die aber absolut authentisch ist. Und das ist sehr wichtig. Es ist keine gespielte Distanz, sondern es ist authentisch gelebt und es ist ein Spiel Nähe und Distanz. Und das ist gut so.
Der Wechsel beinhaltet ja auch, dass Sie mehr im Rampenlicht stehen. Ich denke jetzt an diese Champions League-Runde vor dem Spiel gegen Manchester. Da stehen Sie doch auch bei den englischen Medien sehr im Rampenlicht. Liegt Ihnen diese Rolle oder war es Ihnen auch wohl in der zweiten Reihe?
Ich muss sagen, dass ich immer mehr Genuss an dieser ganzen Sache finde und ich das als, was ich vielleicht als Assistenztrainer noch unwissend als unnötiges oder als begleitendes Übel empfunden habe, finde ich jetzt als sehr, sehr angenehm. Und ich muss sagen, dass der Umgang mit den Medien beiderseits sehr respektvoll ist und insofern finde ich das sehr, sehr angenehm.
Das heißt, es ist eine neue Rolle, in die Sie dran sind, reinzuwachsen und auch Freude daran zu finden.
Ja, und da muss ich meiner Mannschaft nochmal ein Kompliment machen, weil diese ganze Freude, jeden Tag darf ich, und das ist ein Privileg, mit diesen Spielern zusammenzuarbeiten, also da kann man gar nicht anders als gut gelaunt sein und Freude versprühen.
Was ist denn der hauptsächlichste Unterschied jetzt in Ihrer Arbeit als Cheftrainer verglichen mit Ihrer Arbeit vorher als Assistenztrainer?
Es ist schon so, dass ich mich in der Rolle des Assistenztrainers mehr um die konkreten Inhalte des Trainings bemüht habe. Jetzt gilt es dann doch auch den Gegner adäquat und akkurat vorzubereiten, die Spiele nachzubehandeln. Das sind jetzt als Aufgabengebiet, hat sich das jetzt ein bisschen verschoben. Die Trainingsarbeit liegt dann doch jetzt mehr und mehr in den Händen von Marco Walker, der mich da großartig unterstützt. Und die Medienarbeit ist dazugekommen. Das sind eigentlich so die Hauptunterschiede.
Taktisch, was ja auffällt, ist, die Mannschaft scheint hinten stabiler geworden zu sein. Es fallen kaum noch Gegentore. Da haben Sie ja doch gewisse Korrekturen vorgenommen.
Ja, dem ist so. Ich habe natürlich die einzelnen Schräubchen, an denen habe ich gedreht, die mir zur Verfügung standen. Grundsätzlich, die Philosophie ist dieselbe, aber man hat dann doch jeder Mensch, jeder Trainer hat dann auch seine eigene individuelle Vorstellung davon, wie er erfolgreich sein will. Und die habe ich jetzt mit eingebracht.
Aber letztlich so viel geändert hat sich nicht.
Nein, das Spielsystem ist an sich dasselbe geblieben. Die Ausrichtung offensiv, das heißt ein Spiel agierend zu gestalten, ist so geblieben. Dennoch suche ich natürlich auch eine Balance zwischen Defensive und Offensive, weil so jeder Stürmer hat das Recht und das Ziel, ein Tor zu erzielen. Genauso muss ich meinen Verteidigern zugestehen und dem Torwart, dass sie ein Spiel zu Null spielen dürfen. Und so muss ich alle Ziele und Fassaden muss ich da unter einem Hut bringen. Und das, glaube ich, gelingt der Mannschaft momentan ganz gut.
Hat man sie oder unterschätzt man generell ein bisschen die Assistenztrainer, dass die eigentlich je nachdem, wie die Konstellation ist, mindestens genauso viel oder sogar mehr Einfluss auf die Mannschaft haben als der Cheftrainer?
Ja, ich glaube, dass ein Assistenztrainer diesbezüglich eine ganz andere Rolle spielt. Er ist ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Cheftrainer. Aber wie gesagt, auch der Cheftrainer, jeder Mensch ist ein Individuum und lebt sein Leben und gestaltet seine Rolle so, wie es seinem Naturell entspricht. Und ich bin generell ein Mensch, der gerne kommuniziert, der viel kommuniziert und der auch bewusst kommuniziert. Und das werde ich auch als Cheftrainer so beibehalten.
Sie sind 2,5 Jahre jetzt in Basel. Sind Sie voll und richtig angekommen?
Absolut, ja.
So gut angekommen, dass wir das Gespräch auch auf Schweizerdeutsch hätten führen können jetzt?
Ja, das ist regional bedingt vom Dialekt. Ich glaube, Baseldeutsch kann ich ganz gut folgen.
Aber auf jeden Fall so gut angekommen, dass Sie gerne auch nächstes Jahr nach der Winterpause weiterhin Trainer beim FC Basel sein würden?
Definitiv ist das so, kann ich bejahen.
Gibt es da schon Vorgespräche? Ist das auf gutem Weg oder ist das in die Pause verlegt?
Ich glaube, dass der FC Basel momentan auf einem sehr guten Weg ist. Und das ist das, was allen Beteiligten momentan am Herzen liegt und am wichtigsten ist. Und deswegen mache ich mir auch keinen Kopf und Gedanken über etwaige Verträge, die irgendwo in einem Safe liegen oder auch noch nicht, die gemacht werden müssen. Wichtiger ist, dass mein ganzer Fokus, meine ganze Energie momentan der Mannschaft und damit dem Verein gilt. Und das habe ich mir geschworen, bei Amtsantritt das so zu machen. Und ich glaube, dass das auch die einzige Chance ist, um erfolgreich zu sein.
Aber Sie sind optimistisch, dass Sie auch Ende Saison dort sind, wo Sie jetzt sind?
Ich bin überzeugt von meiner Arbeit. Ich bin überzeugt davon, dass ich die Leute, die ich überzeugen muss, auch überzeugen kann. Und ich bin überzeugt davon, dass die Leute, die ich überzeugen muss, dass die wirklich absolut kompetent und nachhaltig Entscheidungen treffen. Das haben sie in den letzten 2,5 Jahren auch bewiesen und das habe ich auch an ihnen schätzen gelernt.
Das sagt der Heiko Vogel. Im Moment noch Interims und wahrscheinlich dann schon bald einmal definitiver Trainer vom FC Basel. Das nächste Spiel vom FCB ist übrigens morgen oben. Der FCB trifft im Cup auswärts auf den Challenge League Club Wiel. Regionaljournal Basel auf DRS 1. Es ist 6:03. Hier nochmal das Wichtigste von dieser Sendung zusammengefasst. Die Baselbieter Lehrerinnen und Lehrer protestieren gegen die geplanten Sparmassnahmen bei der Bildung. In verschiedenen Gemeinden haben sie heute am Mittag demonstriert. Zu Muttens waren etwa 300 Personen, die sich zu einer Kundgebung auf dem Dorfplatz versammelt haben. Über 500 Personen haben heute zu Basel den Dies Academicus von der Universität gefeiert. Bei dieser Gelegenheit sind auch wieder Ehrendoktortitel vergeben worden. Dabei sind das erste Mal mehr Titel an Frauen gegangen als an Männer, nämlich 5 von 8. Darunter einer an die ehemalige Luzerner CVP-Nationalrätin Judith Stamm. Kein Thema, zumindest offiziell, ist das gegenwärtige eher gespannte Verhältnis zwischen den beiden Trägerkantonen Basel-Stadt und Basel-Land gewesen. Der Basler Pharmakonzern Roche hat heute ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum eingeweiht. Roche hat in den Neubau von Herzog und Dömeron in Basel rund 250 Millionen Franken investiert. Platz finden darin rund 100 hochqualifizierte Arbeitskräfte. Sie entwickeln Methoden, wie man Wirkstoffe in Tabletten oder Lösungen hineinbringt. Und jetzt zum Wetter mit dem Jürg Zock von SF Meteo.
Im Laufe der Nacht zeugen Wolken auf, Temperaturen gehen auf etwa 2 Grad zurück. Morgen am Samstag sind dann die hochnebelartigen Wolken recht dicht. Besonders am Morgen und Vormittag kann es im Oberbaselbiet auch ein bisschen nieseln. Am Nachmittag lockert dann das Grau stilleweise ein bisschen auf. Man kann aber höchstens mit ein paar kurzen sonnigen Abschnitten rechnen. Temperaturen steigen dann auf etwa 6 Grad. Um Sonntag hat es zuerst noch wieder ein bisschen Nebel um, das besonders im Leimen- und Laufental. Am Tag wird es dann in der ganzen Region sonnig und etwa 9 Grad mild.
Und das war es für heute vom Regionaljournal Basel. Am Mikrofon die letzte halbe Stunde und durch die Schere. Unser nächster Sendetermin ist morgen Mittag, nämlich die Gemeinschaftssendung von allen Regionaljournalen.
Regionaldiagonal, die Woche quer durch die Trockenschweiz, morgen mit diesen Themen. In Walchwil im Kanton Zug beten Kirchenbürger um Regen, weil eine Baustelle sonst teurer und teurer wird. In Basel sind die Hotels in der Adventszeit wieder voll, weil fast 1 Million Besucher an den Weihnachtsmarkt kommen. Und in Täspitzer Matt gehen die Ausländer zu reden, weil es fast mehr Portugiesen wie Einheimische im Dorf hat. Das drei von den Themen, morgen Mittag nach den 12 Nachrichten Dorf DRS1, regional diagonal.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.